Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Wir fliegen heute auf und davon, und zwar richtig weit weg, dorthin, wo momentan noch niemand ist, zumindest nicht dauerhaft, ins All. Etwas, das nicht nur Science-Fiction-Fans fasziniert, nicht nur Astrophysiker, sondern auch Architekten, Modedesigner und Technomusiker.
Das Universum, auch der Kosmos oder das Weltall genannt, ist die Gesamtheit von Raum, Zeit und aller Materie und Energie darin.
Man kann jetzt nicht irgendwelche Bauarbeiter auf den Mond oder Mars schicken, die dann ein Gebäude bauen, wie man das hier auf der Erde tun würde.
Was mich besonders interessiert, ist die Unendlichkeit des Universums.
Das schürt natürlich irgendwie schon die Sehnsucht auch nach neuen klanglichen Welten.
Warum hattest du eigentlich diese Bomberjacke mit NASA-Logo gekauft?
Brave Robbers from Outer Space.
Wir suchen wirklich nach jeder Form von Leben im All.
She couldn't breathe our oxygen, space girl.
Eine Echtzeit über Sonne, Mond und Sterne, über den Weltraum, der langsam greifbar näher rückt. Warum zum Beispiel tragen so viele inzwischen das NASA-Logo irgendwo auf der Kleidung? Warum sind Technomusiker so angetan vom kosmischen Sound? Wie kann man extraterrestrisches Leben nachweisen? Und da die Reise zum Mars ja bald möglich sein soll, fragen wir auch, wie menschliche Behausungen dort aussehen könnten. Dazu gibt es nämlich viele Ideen. Im Sommer werden die Erde und der Mars so günstig zueinander stehen, dass ein Flug zum roten Planeten besonders kurz ist. Neben der amerikanischen und der europäischen Raumfahrtbehörde arbeiten deshalb auch China und die Vereinigten Arabischen Emirate an Mars-Erkundungsprojekten. NASA und ESA wollen Erkundungsrover auf dem Mars landen, China eine Sonde zum Mars schießen und die Emirate ebenfalls. Und alle können sich eins vorstellen, dass nämlich eines Tages Menschen auf dem Mars siedeln, wie sie dort wohnen werden. Dazu gibt es bereits einige Ideen, und meine Kollegin Lydia Heller, die jetzt im Studio ist. Hallo Lydia.
Hallo.
Du hast ja diese Ideen mal angeschaut.
Ja, und zwar mit zunehmender Faszination tatsächlich.
Ja, keine Spinnerei?
Nee, also das klingt ja erstmal so. Ne? Ich dachte natürlich zuerst, Architektur auf dem Mars, was ist das für ein abwegiger Gedanke. Aber ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, das gibt richtig viele Leute, die sich ganz ernsthaft damit beschäftigen, nämlich solche sogenannten Habitate für ein Leben auf anderen Planeten zu designen.
Warum eigentlich?
Das ist eine gute, aber auch tatsächlich total interessante Frage. Und lass uns dazu mal in ein paar Videos reinhören. Da gibt es eine Menge zum Thema Mars-Habitate im Internet. Auf Seiten von beteiligten Forschungsinstitutionen habe ich die zum Beispiel gefunden oder bei der NASA. Und die sind sehr dramatisch.
Mars.
Der Mars, so geht's meistens los.
Desolate.
Öde und kalt.
Cold.
Und lebensfeindlich.
Unable to sustain human life on its surface.
Aber jetzt pass auf.
Until now.
Ja, das ist richtig großes Kino, Lydia.
Da startet jetzt das Raumschiff ins All, die nächste Grenze fällt. Der Mensch macht sich auf den Weg, neue Planeten bewohnbar zu machen. So wie seinerzeit die Seefahrer ins Unbekannte aufgebrochen sind.
Ja, ist aber eigentlich uralter menschlicher Entdeckergeist.
Genau, das erzählen zumindest fast alle Ingenieure, die man zu diesen Projekten befragt hat. Dann zählen sie erst die konkreten Herausforderungen auf, die sich ihnen ja stellen, wenn sie über Häuser auf dem Mars zum Beispiel nachdenken. Und das fasziniert sie einfach. Also ganz witzig hat das zum Beispiel der dänische Architekt Bjarke Ingels mal zusammengefasst in einem Vortrag. Der gehört zu einer Gruppe, die von der Dubai Future Foundation engagiert worden ist, und die soll bis 2117 eine ganze Stadt auf dem Mars designen.
Mars is relatively temperate. You on a warm summer day.
Also er erklärt hier, dass der Mars im Grunde relativ gemäßigt ist. An einem warmen Sommertag hat man da etwa 21 Grad Celsius. Das erinnert ihn an einen Sommer in Dänemark. Dann gibt es dort aber kaum Schwerkraft. Wir wären also auf dem Mars alle ungefähr um die Hälfte leichter als auf der Erde. Und wir wissen aus Mars-Missionen, dass es auf dem Mars Eiskappen gibt und Krater, Lava, Erdrutsche, viele. Es ist sehr staubig morgens, liegt Frost auf dem Wüstenboden. Und insgesamt hält er das aber eigentlich für ganz gute Bedingungen. Nur problematisch seien die hohe Strahlung, der man dort ausgesetzt wäre. Also das ist Sonneneinstrahlung und sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Dann ist da der Luftdruck sehr niedrig. Die Temperaturen im Mittel sind dann auch sehr niedrig. Es gibt keine Atemluft und kein gebrauchsfertiges Wasser.
Hört sich für mich jetzt nicht so lebensfreundlich an. Wie muss man sich denn die Gebäude vorstellen, die in so einer Umgebung stehen sollen?
Lustigerweise so ähnlich wie Hobbithöhlen, so kam mir das vor. Wer Lust hat, der kann ja mal googeln, wenn man Extraterrestrial Architecture eingibt oder Mars Architecture, da findet man eine ganze Reihe Bilder und meistens sind dann da so eierförmige Türmchen drauf zu sehen oder Kuppeln, die an Schildkrötenpanzer erinnern.
Hat das einen besonderen Grund?
Das habe ich mich auch gefragt, ob das jetzt nur so ein Space-Design ist, was wir aus dem Kino kennen oder so, oder ob das wirklich einen physikalischen Grund oder so hat. Und ich habe jemanden gefunden, der mir die Frage beantworten konnte.
Imhoff?
Das ist Dr. Barbara Imhoff. Sie ist Architektin und sie entwirft seit vielen Jahren Weltraumwohnraum und zwar zusammen mit ihren Partnern Waltraud Hoheneder und René Watzlawicek.
Also Architektur für extreme Umweltbedingungen muss eben sehr stark diesen verschiedensten Bedingungen, lokalen Bedingungen folgen und auf anderen Himmelskörpern oder am Mars muss man eben auch berücksichtigen, dass es dort entweder keine, wie am Mond, Atmosphäre gibt oder eben nur eine ganz geringfügige Atmosphäre. Das heißt, man muss immer, wenn man Häuser plant, eine Hülle planen, entwickeln, die einen Druck aufnehmen kann, der ähnlich unseren Umgebungsdruck hier auf der Erde ist, nämlich 1 bar. Und diese druckbeaufschlagten Körper sind am besten, wenn sie eher rund sind und nicht eckig sind.
Lydia, weißt du, was irgendwie abgefahren ist, dass diese runden und kuppelförmigen Formen so in gebauten Utopien immer auftauchen, ne? Also die Kuppel, die hat natürlich statische Vorteile, aber das bedeutet ja im Prinzip, dass der Mars, ja, wie du es schon beschrieben hast, nach Besiedlung dann so eine Art Hobbitland ist.
So eine Art Auenland, genau. Und zwar sogar auch innen. Denn wenn man sich die Entwürfe für die Innenräume anguckt, dann sieht man auch so runde und geschwungene Formen. Natürlich zum einen, weil das an die äußere Form dann besser angepasst ist. Aber auch das hat mit der abwesenden Schwerkraft zu tun oder der geringen Schwerkraft. Denn wenn man sich so vorstellt, dass man ja die ganze Zeit durch den Raum fliegt, dann kann man sich an Ecken und Kanten natürlich viel leichter stoßen. Aber nochmal zurück zu den Hüllen. Diese Kuppelform, die hat auch noch einen Vorteil. Und zwar trägt die sich ja selber. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn man bedenkt, dass man mit sehr wenig Baumaterial auskommen will. Man kann ja das nicht alles mitbringen von der Erde. Das wäre ja viel zu aufwendig.
Ach so.
Dass man sich überlegt, man kann jetzt nicht irgendwelche Bauarbeiter auf den Mond oder Mars schicken, die dann ein Gebäude bauen und konstruieren, wie man das hier auf der Erde tun würde, sondern man geht davon aus, dass es eine robotische Infrastruktur gibt, also eine Vielzahl von verschiedenen Robotern, die verschiedene Funktionen wie Bauarbeiter eben ausfüllen können, die von der Erde aus gesteuert werden oder teilweise autonom arbeiten können und die dieses Konstruieren, das Bauen der Gebäude übernehmen.
Und auch dazu gibt es inzwischen schon richtig viele Ideen, über, also wie so eine Roboter-Bauinfrastruktur funktionieren könnte. 2014 hat die NASA einen Wettbewerb ausgerufen zum Beispiel. Da ging es darum, solche Habitatmodelle zu entwerfen, die man dann per 3D-Drucker bauen könnte.
Da gibt es doch bestimmt auch tolle Videos zu.
Ja, und lass uns in eins noch mal reinhören.
Vernon, 149 to go.
Ich finde die ja toll, diese Videos. Science-Fiction und dann doch wieder kein Science-Fiction. Also hier landet jetzt so eine Raumkapsel mit Spinnenbein auf dem Mars.
Welcome to the Zophorus Habitat.
Im Zophorus Habitat?
The Zophorus One Mission set out to create a dwelling. A habitat inspired by biology. And designed with an easily expandable modular.
Also dieses sogenannte Zophorus-Team hier, das hat sich nämlich ausgedacht, dass dieser Lander mit den Spinnenbeinen, der landet auf dem Mars, sucht sich eine geeignete Stelle und dann saugt er sich da quasi fest. Dann schwärmen Roboter aus, suchen geeignetes Baumaterial, bringen es zurück zum Lander und der verarbeitet das dann in sich drin zu einem Material, das sich dann wiederum per 3D-Druck zu einem so eine Art Igloo verarbeiten lässt. Dieser Lander druckt in seinem Inneren drin dieses Wohnmodul. Und dann, wenn es fertig ist, dann hebt er sich wieder hoch, setzt sich an eine andere Stelle und druckt dort das nächste Modul. Dann gibt es halt so eine kleine Wohneinheit und das ist schon total faszinierend.
Ja, und was ist das für ein Material? Du hast gesagt, von der Erde kann es nicht kommen, das kann man da nicht hintransportieren. Woher wissen die Roboter, wonach sie suchen müssen?
Das funktioniert über Gesteinsproben, da gibt es ja schon Daten. Vom Mars zum Beispiel hat man mal in der Antarktis einen Meteoriten gefunden und dann gibt es ja auch die Daten, die der Curiosity Rover liefert. Das Gestein versucht man dann hier nachzubauen und damit experimentieren Forscher dann. Barbara Imhof und ihre Kollegen, die machen das zum Beispiel schon seit einer Weile, allerdings mit Mondsand. Und was ich aber auch total interessant finde, wenn wir uns nochmal an den Anfang erinnern, es herrscht ja diese extreme Ressourcenknappheit auf dem Mars für Menschen, kein Wasser, keine Atemluft. Und deshalb denken die Habitatdesigner von Anfang an immer in so Recycling-Kreisläufen. So ein Stichwort ist Living Architecture, das ist auch ein Projekt von Barbara Imhof und ihrem Team. Das sind Bausteine, die sind eben Bausteine für Häuser und zugleich aber auch Bioreaktoren und können Wasser aufbereiten und Strom erzeugen.
Also ganz wichtig für die Raumfahrt ist, dass wir lebenserhaltende Systeme schaffen, wo alle Ressourcen recycelt werden können und wiederverwendet werden können. Das beginnt bei dem Wasserkreislauf, dann Luft und dann natürlich alle anderen Materialressourcen. Derzeit ist es so auf der Raumstation, dass Urin wieder zu Trinkwasser recycelt wird. Aber man kann sich eben auch vorstellen, dass diese lebenserhaltenden Systeme viel mehr mit Mikroorganismen arbeiten und dass die eben dazu beitragen können, auch eine Art lebendige Architektur, eine lebendige Umwelt zu schaffen an einem sehr weit abgelegenen Ort und dass die Teil so eines lebenserhaltenden Systems werden können.
Und so kommt übrigens dann auch der Sauerstoff zum Atmen in die Habitate über so Katalysatorsysteme. Die bauen in mehreren Schritten zum Beispiel Kohlendioxid aus der Umgebung in Sauerstoff und Wasser ab oder verwandeln die ineinander. Gibt es auch schon. Airbus hat für die ESA so ein System entwickelt. Das wird auch schon eingesetzt auf der ISS. Und was diese Mikroorganismen betrifft, da habe ich jetzt gerade erst vor 10 Tagen eine Meldung gefunden, dass amerikanische Forscher so einen Ziegel entwickelt haben, der basiert auf einem Pilz. Und der wächst dann auf bestimmten Untergründen von selbst und ist trotzdem stabil.
Ja, und das ist ja dann vielleicht auch der Link, der uns zurück auf die Erde führt, dass es Lösungen für ressourcenschonend gebaute Wohngegenden dann geben wird. Also nicht nur für den Mars, sondern eben auch für hier.
Das ist genau oft das Argument, was diese Mars-Hausdesigner in Interviews dann anbringen. Denn die Frage, die hören sie natürlich ständig. Was soll dieser ganze Quatsch überhaupt? Milliarden Euro und Dollar schmeißt ihr da raus für solche Projekte? Wohnen auf dem Mars, haben wir auf der Erde nicht genug Probleme? Aber ja, dieser Nachhaltigkeitsaspekt, der könnte das sein, ja.
Gibt es denn da auch Ideen für Wohnen auf sehr engem Raum? Ist ja auch ein Thema, was uns gerade sehr beschäftigt.
Absolut. Es ist alles mega eng in diesen Wohnmodulen und deshalb ist die Einrichtung, die wird immer gleich mitgedacht, immer sehr flexibel, sehr wandelbar. Alles kann man ausklappen oder irgendwie falten oder versenken und eins ins andere verwandeln, für mehrere Zwecke nutzen. Erst Bett, dann Tisch, dann Sitz und so weiter. Und was aber auch total interessant ist, diese Habitate, die sehen fast alle Gewächshäuser vor. Und das dachte ich erst, das klingt ja jetzt so ein bisschen nach Luxus angesichts dieser ganzen Enge. Aber das ist es gar nicht. Und zwar nicht nur, weil die künftigen Mars-Siedler auch mal was Frisches zu essen brauchen.
Die andere Komponente ist, dass in diesen Umwelten wie Mond und Mars gibt es sehr wenig Veränderung in der Landschaft. Es ist anders als auf der Erde. Man sieht keine Bäume wachsen, man sieht eigentlich wenig Veränderungen. Und Gewächshäuser sind eben dann auch Orte, wo man wirklich sieht, wie eine Pflanze wächst, wie sie vielleicht Knospen ausbildet. Oder in unserem Projekt Eden ISS in der Antarktis haben die Gurkenpflanzen, die haben wahnsinnig schöne Blüten erzeugt, das dann dort den Ingenieur von der DLR sehr berührt hat, weil er plötzlich etwas Farbiges, etwas Wachsendes gesehen hat, also etwas, was blüht.
Ist das nicht schön?
Herrlich.
Inmitten dieser
da wollen
ganzen
wir leben.
Science-Fiction, da ist es dann die Gurkenblüte, die den Lebensmut erhält.
Ja, also nochmal ganz großes Kino zum Schluss von und mit Lydia Heller, ja, die sich beschäftigt hat mit Architektur auf dem Mars. Danke, Lydia.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Wir fliegen heute auf und davon und zwar richtig weit weg, dorthin, wo momentan noch niemand ist, zumindest nicht dauerhaft, ins All. Etwas, das nicht nur Science-Fiction-Fans fasziniert, nicht nur Astrophysiker, sondern auch Architekten, Modedesigner und Technomusiker.
Sonne, Mond und Sterne.
Das Universum, auch der Kosmos oder das Weltall genannt, ist die Gesamtheit von Raum, Zeit und aller Materie und Energie darin.
Man kann jetzt nicht irgendwelche Bauarbeiter auf den Mond oder Mars schicken, die dann ein Gebäude bauen, wie man das hier auf der Erde tun würde.
Was mich besonders interessiert, ist die Unendlichkeit des Universums.
Das schürt natürlich irgendwie schon die Sehnsucht auch nach neuen klanglichen Welten.
Warum hattest du eigentlich diese Bomberjacke mit NASA-Logo gekauft?
Brave Robbers from Outer Space.
Wir suchen wirklich nach jeder Form von Leben im All.
She couldn't breathe our oxygen, space girl.
Eine Echtzeit über Sonne, Mond und Sterne, über den Weltraum, der langsam greifbar näher rückt. Warum zum Beispiel tragen so viele inzwischen das NASA-Logo irgendwo auf der Kleidung? Warum sind Technomusiker so angetan vom kosmischen Sound? Wie kann man extraterrestrisches Leben nachweisen? Und da die Reise zum Mars ja bald möglich sein soll, fragen wir auch, wie menschliche Behausungen dort aussehen könnten. Dazu gibt es nämlich viele Ideen. Im Sommer werden die Erde und der Mars so günstig zueinander stehen, dass ein Flug zum roten Planeten besonders kurz ist. Neben der amerikanischen und der europäischen Raumfahrtbehörde arbeiten deshalb auch China und die Vereinigten Arabischen Emirate an Mars-Erkundungsprojekten. NASA und ESA wollen Erkundungsrover auf dem Mars landen, China eine Sonde zum Mars schießen und die Emirate ebenfalls. Und alle können sich eins vorstellen, dass nämlich eines Tages Menschen auf dem Mars siedeln. Wie sie dort wohnen werden, dazu gibt es bereits einige Ideen. Und meine Kollegin Lydia Heller, die jetzt im Studio ist. Hallo Lydia.
Hallo.
Du hast ja diese Ideen mal angeschaut.
Ja, und zwar mit zunehmender Faszination tatsächlich.
Ja, keine Spinnerei?
Nee, also das klingt ja erstmal so. Ne? Ich dachte natürlich zuerst, Architektur auf dem Mars, was ist das für ein abwegiger Gedanke. Aber ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, das gibt richtig viele Leute, die sich ganz ernsthaft damit beschäftigen, nämlich solche sogenannten Habitate für ein Leben auf anderen Planeten zu designen.
Warum eigentlich?
Das ist eine gute, aber auch tatsächlich total interessante Frage. Und lass uns dazu mal in ein paar Videos reinhören. Da gibt es eine Menge zum Thema Mars-Habitate im Internet. Auf Seiten von beteiligten Forschungsinstitutionen habe ich die zum Beispiel gefunden oder bei der NASA. Und die sind sehr dramatisch.
Mars.
Der Mars, so geht's meistens los.
Desolate.
Öde und kalt.
Cold.
Und lebensfeindlich.
Unable to sustain human life on its surface.
Aber jetzt pass auf.
Until now.
Ja, das ist richtig großes Kino, Lydia.
Da startet jetzt das Raumschiff ins All, die nächste Grenze fällt. Der Mensch macht sich auf den Weg, neue Planeten bewohnbar zu machen. So wie seinerzeit die Seefahrer ins Unbekannte aufgebrochen sind.
Ja, ist aber eigentlich uralter menschlicher Entdeckergeist.
Genau, das erzählen zumindest fast alle Ingenieure, die man zu diesen Projekten befragt hat. Dann zählen sie erst die konkreten Herausforderungen auf, die sich ihnen ja stellen, wenn sie über Häuser auf dem Mars zum Beispiel nachdenken. Und das fasziniert sie einfach. Also ganz witzig hat das zum Beispiel der dänische Architekt Bjarke Ingels mal zusammengefasst in einem Vortrag. Der gehört zu einer Gruppe, die von der Dubai Future Foundation engagiert worden ist. Und die soll bis 2117 eine ganze Stadt auf dem Mars designen.
Mars is relatively temperate. You on a warm summer day.
Also er erklärt hier, dass der Mars im Grunde relativ gemäßigt ist. An einem warmen Sommertag hat man da etwa 21 Grad Celsius. Das erinnert ihn an einen Sommer in Dänemark. Dann gibt es dort aber kaum Schwerkraft. Wir wären also auf dem Mars alle ungefähr um die Hälfte leichter als auf der Erde. Und wir wissen aus Mars-Missionen, dass es auf dem Mars Eiskappen gibt und Krater, Lava, Erdrutsche, viele. Es ist sehr staubig morgens, liegt Frost auf dem Wüstenboden. Und insgesamt hält er das aber eigentlich für ganz gute Bedingungen. Nur problematisch sein die hohe Strahlung, der man dort ausgesetzt wäre. Also das ist Sonneneinstrahlung und sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Dann ist da der Luftdruck sehr niedrig. Die Temperaturen im Mittel sind dann auch sehr niedrig. Es gibt keine Atemluft und kein gebrauchsfertiges Wasser.
Hört sich für mich jetzt nicht so lebensfreundlich an. Wie muss man sich denn die Gebäude vorstellen, die in so einer Umgebung stehen sollen?
Lustigerweise, so ähnlich wie Hobbit-Höhlen, so kam mir das vor. Wer Lust hat, der kann ja mal googeln, wenn man Extraterrestrial Architecture eingibt oder Mars Architecture, da findet man eine ganze Reihe Bilder und meistens sind dann da so eierförmige Türmchen drauf zu sehen oder Kuppeln, die an Schildkrötenpanzer erinnern.
Hat das einen besonderen Grund?
Das habe ich mich auch gefragt, ob das jetzt nur so ein Space-Design ist, was wir aus dem Kino kennen oder so, oder ob das wirklich einen physikalischen Grund oder so hat. Und ich habe jemanden gefunden, der mir die Frage beantworten konnte.
Imhoff?
Das ist Dr. Barbara Imhoff. Sie ist Architektin und sie entwirft seit vielen Jahren Weltraumwohnraum und zwar zusammen mit ihren Partnern Waltraud Hoheneder und René Watzlawicek.
Also Architektur für extreme Umweltbedingungen muss eben sehr stark diesen verschiedensten Bedingungen, lokalen Bedingungen folgen. Und auf anderen Himmelskörpern oder am Mars muss man eben auch berücksichtigen, dass es dort entweder keine, wie am Mond, Atmosphäre gibt oder eben nur eine ganz geringfügige Atmosphäre. Das heißt, man muss immer, wenn man Häuser plant, eine Hülle planen, entwickeln, die einen Druck aufnehmen kann, der ähnlich unseren Umgebungsdruck hier auf der Erde ist, nämlich 1 bar. Und diese druckbeaufschlagten Körper sind am besten, wenn sie eher rund sind und nicht eckig sind.
Lydia, weißt du, was irgendwie abgefahren ist, dass diese runden und kuppelförmigen Formen so in gebauten Utopien immer auftauchen, ne? Also die Kuppel, die hat natürlich statische Vorteile, aber das bedeutet ja im Prinzip, dass der Mars, ja, wie du es schon beschrieben hast, nach Besiedlung dann so eine Art Hobbitland ist.
So eine Art Auenland, genau. Und zwar sogar auch innen. Denn wenn man sich die Entwürfe für die Innenräume anguckt, dann sieht man auch so runde und geschwungene Formen. Natürlich zum einen, weil das an die äußere Form dann besser angepasst ist. Aber auch das hat mit der abwesenden Schwerkraft zu tun oder der geringen Schwerkraft. Denn wenn man sich so vorstellt, dass man ja die ganze Zeit durch den Raum fliegt, dann kann man sich an Ecken und Kanten natürlich viel leichter stoßen. Aber nochmal zurück zu den Hüllen. Diese Kuppelform, die hat auch noch einen Vorteil. Und zwar trägt die sich ja selber. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn man bedenkt, dass man mit sehr wenig Baumaterial auskommen will. Man kann ja das nicht alles mitbringen von der Erde. Das wäre ja viel zu aufwendig.
Ach so.
Dass man sich überlegt, man kann jetzt nicht irgendwelche Bauarbeiter auf den Mond oder Mars schicken, die dann ein Gebäude bauen und konstruieren, wie man das hier auf der Erde tun würde, sondern man geht davon aus, dass es eine robotische Infrastruktur gibt, also eine Vielzahl von verschiedenen Robotern, die verschiedene Funktionen wie Bauarbeiter eben ausfüllen können, die von der Erde aus gesteuert werden oder teilweise autonom arbeiten können und die dieses Konstruieren, das Bauen der Gebäude übernehmen.
Und auch dazu gibt es inzwischen schon richtig viele Ideen, über, also wie so eine Roboter-Bauinfrastruktur funktionieren könnte. 2014 hat die NASA einen Wettbewerb ausgerufen zum Beispiel. Da ging es darum, solche Habitatmodelle zu entwerfen, die man dann per 3D-Drucker bauen könnte.
Da gibt es auch bestimmt auch tolle Videos.
Ja, so. Und lass uns in eins noch mal reinhören.
Vernon, 149 to go.
Ich finde ja toll, diese Videos. Science-Fiction und dann doch wieder kein Science-Fiction. Also hier landet jetzt so eine Raumkapsel mit Spinnenbein auf dem Mars.
To the Zophurus Habitat.
Im Zophurus Habitat.
The Zophurus 1 mission set out to create a dwelling. A habitat inspired by biology. And designed with an easily expandable modular.
Also dieses sogenannte Zophurus-Team hier, das hat sich nämlich ausgedacht, dass dieser Lander mit den Spinnenbeinen, der landet auf dem Mars, sucht sich eine geeignete Stelle und dann saugt er sich da quasi fest. Dann schwärmen Roboter aus, suchen geeignetes Baumaterial, bringen es zurück zum Lander und der verarbeitet das dann in sich drin zu einem Material, das sich dann wiederum per 3D-Druck zu einem so eine Art Iglu verarbeiten lässt. Dieser Lander druckt in seinem Inneren drin dieses Wohnmodul. Und dann, wenn es fertig ist, dann hebt er sich wieder hoch, setzt sich an eine andere Stelle und druckt dort das nächste Modul. Dann gibt es halt so eine kleine Wohneinheit und das ist schon total faszinierend.
Ja, und was ist das für ein Material? Du hast gesagt, von der Erde kann es nicht kommen, das kann man da nicht hintransportieren. Woher wissen die Roboter, wonach sie suchen müssen?
Das funktioniert über Gesteinsproben, da gibt es ja schon Daten. Vom Mars zum Beispiel hat man mal in der Antarktis einen Meteoriten gefunden und dann gibt es ja auch die Daten, die der Curiosity Rover liefert. Das Gestein versucht man dann hier nachzubauen und damit experimentieren Forscher dann. Barbara Imhoff und ihre Kollegen, die machen das zum Beispiel schon seit einer Weile, allerdings mit Mondsand. Und was ich aber auch total interessant finde, wenn wir uns nochmal an den Anfang erinnern, es herrscht ja diese extreme Ressourcenknappheit auf dem Mars für Menschen, kein Wasser, keine Atemluft. Und deshalb denken die Habitatdesigner von Anfang an immer in so Recycling-Kreisläufen. So ein Stichwort ist Living Architecture, das ist auch ein Projekt von Barbara Imhoff und ihrem Team. Das sind Bausteine, die sind eben Bausteine für Häuser und zugleich aber auch Bioreaktoren und können Wasser aufbereiten und Strom erzeugen.
Also ganz wichtig für die Raumfahrt ist, dass wir lebenserhaltende Systeme schaffen, wo alle Ressourcen recycelt werden können und wiederverwendet werden können. Das beginnt bei dem Wasserkreislauf, dann Luft und dann natürlich alle anderen Materialressourcen. Derzeit ist es so auf der Raumstation, dass Urin wieder zu Trinkwasser recycelt wird. Aber man kann sich eben auch vorstellen, dass diese lebenserhaltenden Systeme viel mehr mit Mikroorganismen arbeiten und dass die eben dazu beitragen können, auch eine Art lebendige Architektur, eine lebendige Umwelt zu schaffen an einem sehr weit abgelegenen Ort und dass die Teil so eines lebenserhaltenden Systems werden können.
Und so kommt übrigens dann auch der Sauerstoff zum Atmen in die Habitate über so Katalysatorsysteme. Die bauen in mehreren Schritten zum Beispiel Kohlendioxid aus der Umgebung in Sauerstoff und Wasser ab oder verwandeln die ineinander. Gibt es auch schon. Airbus hat für die ESA so ein System entwickelt. Das wird auch schon eingesetzt auf der ISS. Und was diese Mikroorganismen betrifft, da habe ich jetzt gerade erst vor 10 Tagen eine Meldung gefunden, dass amerikanische Forscher so einen Ziegel entwickelt haben, der basiert auf einem Pilz. Und der wächst dann auf bestimmten Untergründen von selbst und ist trotzdem stabil.
Ja, und das ist ja dann vielleicht auch der Link, der uns zurück auf die Erde führt, dass es Lösungen für ressourcenschonend gebaute Wohngegenden dann geben wird. Also nicht nur für den Mars, sondern eben auch für hier.
Das ist genau oft das Argument, was diese Mars-Hausdesigner in Interviews dann anbringen. Denn die Frage, die hören sie natürlich ständig, was soll dieser ganze Quatsch überhaupt? Milliarden Euro und Dollar schmeißt ihr da raus für solche Projekte? Wohnen auf dem Mars, haben wir auf der Erde nicht genug Probleme? Aber ja, dieser Nachhaltigkeitsaspekt, der könnte das sein, ja.
Gibt es denn da auch Ideen für Wohnen auf sehr engem Raum? Ist ja auch ein Thema, was uns gerade sehr beschäftigt.
Absolut. Es ist alles mega eng in diesen Wohnmodulen und deshalb ist die Einrichtung, die wird immer gleich mitgedacht, immer sehr flexibel, sehr wandelbar. Alles kann man ausklappen oder irgendwie falten oder versenken und eins ins andere verwandeln, für mehrere Zwecke nutzen. Erst Bett, dann Tisch, dann Sitz und so weiter. Und was aber auch total interessant ist, diese Habitate, die sehen fast alle Gewächshäuser vor. Und das dachte ich erst, das klingt ja jetzt so ein bisschen nach Luxus angesichts dieser ganzen Enge. Aber das ist es gar nicht. Und zwar nicht nur, weil die künftigen Mars-Siedler auch mal was Frisches zu essen brauchen.
Die andere Komponente ist, dass in diesen Umwelten wie Mond und Mars gibt es sehr wenig Veränderung in der Landschaft. Es ist anders als auf der Erde. Man sieht keine Bäume wachsen, man sieht eigentlich wenig Veränderungen. Und Gewächshäuser sind eben dann auch Orte, wo man wirklich sieht, wie eine Pflanze wächst, wie sie vielleicht Knospen ausbildet. Oder in unserem Projekt Eden ISS in der Antarktis haben die Gurkenpflanzen, die haben wahnsinnig schöne Blüten erzeugt, das dann dort den Ingenieur von der DLR sehr berührt hat, weil er plötzlich etwas Farbiges, etwas Wachsendes gesehen hat, also etwas, was blüht.
Ist das nicht schön?
Herrlich.
Inmitten dieser
da
ganzen
wollen wir leben.
Science Fiction, da ist es dann die Gurkenblüte, die den Lebensmut erhält.
Ja, also nochmal ganz großes Kino zum Schluss von und mit Lydia Heller, die sich beschäftigt hat mit Architektur auf dem Mars. Danke, Lydia.
Ja, gerne.
In der elektronischen Musik, in House und Techno sind die Geheimnisse des Universums und die Faszination um die Raumfahrt häufig ein Thema. Immer wieder gibt's da einzelne Tracks, ganze Alben oder Künstleridentitäten, die um dieses Thema kreisen, wie die Erde um die Sonne. Scheint in diesem Genre irgendwie mit angelegt zu sein. Mein Kollege Martin Böttcher ist da mal tiefer eingestiegen, was es mit Techno und dem Kosmos auf sich hat.
Eine Schallplatte, auf dem Cover zwei Menschen in Raumfahrtanzügen. Das Kosmonautenduo nennt sich Green Lake Project.
Wir sind beide riesige Star Trek. Naja, also nicht beide, einer Star Trek, ich bin riesiger Star Wars Fan. Und das schürt natürlich irgendwie schon so, ne? Die Sehnsucht nach neuen Welten, vor allen Dingen auch nach neuen klanglichen Welten.
Die Sehnsucht nach neuen klanglichen Welten hat Tracks hervorgebracht. Die Stücke heißen Planet Soyuz, Black Hole oder Stardust. Und sie klingen tatsächlich irgendwie extraterrestrisch, nach schwarzen Löchern, nach dem Staub der Sterne. Dazu packen die beiden vom Green Lake Project auch schon mal russische Sprachfetzen und Science-Fiction-artige Sounds.
Manchmal sind es so ein, zwei kleine Stellschrauben an einem Synthesizer oder ein bestimmter Effekt, der in uns einfach die Assoziation Weltraum, Zukunft und damit verbunden natürlich auch, wow, das klingt ja wie aus irgendeiner Neo-Retro-Future-Vision von früher. So.
Das Green Lake Project ist in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause. Hier gibt es weit und breit keine Raketenstartrampe, aber eben diese Sehnsucht nach mehr. Eine Sehnsucht, die offenbar auch andere Musikerinnen und Musiker aus der Szene verspüren. Sie bringt sie unter anderem dazu, Musik über weit entfernte Sterne mit exotischen Namen zu machen.
Zum Beispiel Bitay Goize, der ja auch jetzt Namensgeber war für einen Track von mir. Der ist ja der Erde relativ nahe, aber nahe bedeutet dann in dem Sinne auch wieder hunderte Lichtjahre. Das finde ich irgendwie total verrückt.
Johannes Wockenfuß alias Bock und Fuchs hat gerade neue Musik veröffentlicht. Gutes Timing, der Megastern Bitay Goize steht vielleicht kurz davor zu explodieren. Und wie eine Explosion will ja auch die elektronische Tanzmusik heftig erschüttern. Apollo, ein anderer Track von Bock und Fuchs, ist nach dem US-Weltraumprogramm benannt.
Ich finde den Begriff auf eine Reise schicken eigentlich ganz passend, weil das schon mein Ziel ist definitiv. Insbesondere jetzt bei einem Live-Set im Club möchte ich ja die Hörerinnen irgendwie mitnehmen auf eine Stunde Reise durch meine Musik, durch den Weltraum vielleicht auch. Mein Ziel war, einen Track zu machen, der noch nicht 100% Feuer gibt, aber der halt die Spannung so ein bisschen aufbaut und deswegen gehen die Töne auch immer so hoch.
Seit Jahrzehnten, eigentlich seit es elektronische Musik gibt, existiert diese Verbindung zu Science-Fiction und Weltraumthemen. Space-Techno, Cosmic Sounds, irgendwie muten sie immer noch futuristisch an. Aber was fasziniert Elektroproduzenten heute, Jahrzehnte nach der Entwicklung der ersten synthetischen Klangerzeuger, wo die Assoziation All und Elektro auf der Hand lag, immer noch an diesem Thema? In Hamburg ist das Duo Extrawelt zu Hause. Die beiden arbeiten seit Jahren an sehr spacigem Sound.
Elektronische Musik stand auch schon immer für das Neue und das Forschen an neuer Musik. Die ganze technische Entwicklung hat tierisch viele neue Sounds mit sich gebracht und hat eben auch dadurch einen großen Anteil daran, dass diese damit gemachte Musik immer wieder neu und eben außerirdisch klingen kann.
Der Techno-Produzent und DJ, der seine Leidenschaft für das Außerirdische am hemmungslosesten auslebt, ist Jeff Mills. Unzählige Tracks hat der US-Musiker schon gemacht, die alle um das eine große Thema kreisen und die Spacewalk heißen oder UFO. Jeff Mills will ganz konkret, dass man an den Weltraum denkt, wenn man seine Musik hört. Und dann ist da ja auch noch der Club an sich, in dem DJs wie er die Menschen zum Tanzen und Abdriften bringen wollen.
Die Atmosphäre in diesen Clubs soll wie im All wirken. Dunkle Räume simulieren den Nachthimmel, bunte Lichter erscheinen wie Sterne. Du sollst dich so fühlen, als wärst du im Weltraum, als wärst du in etwas, das viel größer ist als du selbst.
Die Musik von Jeff Mills spiegelt die Kühle des Alls wider. Sein Ziel als DJ aber ist es, im übertragenen Sinne die Tanzfläche in Brand zu setzen. Jeff Mills Begeisterung für den Weltraum ist so bekannt, dass nach wie vor ein Aprilscherz die Runde macht. In einem Fake-Artikel heißt es, er würde als erster DJ im All auflegen. Darauf angesprochen, ob ihm die Musik tatsächlich helfen könnte, seinem größten Wunsch näher zu kommen, sagt Mills.
I'm not sure, but I would like to very much.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Keineswegs überraschte bei der diesjährigen Mikado-Meisterschaft unter Wasser, dass der Zitteraal wiederum nicht unter die ersten 10 kam, da er von Haus aus ein unruhiger Zeitgenosse war und sein Lampenfieber auch diesmal nicht in den Griff bekam.
Was ist haarig und wird in der Pfanne gebraten?
Bartkartoffeln, hallo.
Ach, Bartkartoffeln.
Muster möglicher Welten.
Exoplanetaria, Erstkommunikation.
Du Exoplanet A.
Er ist Hauptplanet A.
Du Exoplanet I.
Er ist Hauptplanet I.
Exoplanet U.
Er ist
Taub für sein
U.
Du nix verstehen.
So, mit so.
Was sagt er?
Du bist Taub für sein Mini-Mi-So.
Show, wie show, wie show, wie show.
Was? Show, wie show, wie show, wie show.
You.
Dum, dum, gag, dum.
Dum, dum, ack, ack, dum.
dann.
Schi.
Bay of you.
Ja, du verstehst seinen Rhythmus.
Das Weltall ist ein für viele unerfassbarer Kosmos. Es ist, wenn überhaupt, das Reich der Astrophysiker oder der Science-Fiction-Filme. In solchen tauchen ja auch immer wieder Aliens auf, also Wesen, die jenseits des Erdballs leben sollen, die dann meistens auch irgendwie in Konflikt mit den Erdenbewohnern, also uns Menschen, kommen. Ein Mann, der nach Spuren von extraterrestrischem Leben sucht und forscht, das ist Dr. Daniel Angerhausen. Er ist Astrophysiker und Astrobiologe am Center for Space and Habitability an der Universität Bern. Hallo, Herr Angerhausen.
Ja, hallo.
Sie sind ja auch Science-Fiction-Fan, habe ich irgendwo gelesen. Wenn wir von Aliens sprechen, haben wir ja vermutlich etwas ganz anderes im Kopf als das, wonach Sie als Forscher im All suchen, oder?
Genau, also wir suchen wirklich nach jeder Form von Leben im All, also von der kleinen grünen Bakterie bis zum grünen Männchen sind wir da über alles begeistert, was wir finden können. Also wir suchen nicht nur nach ET, sondern auch nach Planeten, die einfach nur, in Anführungszeichen, einfach nur Bakterien oder Algen oder primitives Leben haben. Wir sind einfach nur interessiert an der Frage, wie häufig kommt Leben im All vor, wie viele Planeten außer unserem haben Leben. Und da ist es wirklich erstmal egal, ob es primitives oder intelligentes Leben ist.
Okay, aber Sie finden dann eher primitives Leben. Also ich frage nur nach, weil Sie eben schon von den grünen Männchen gesprochen haben. Die grünen Männchen gibt es nicht.
Also bisher haben wir weder die primitiven grünen Algen noch die grünen Männchen gefunden. Das ist halt eben genau die Frage, die wir uns stellen. Also wie häufig sind wir wirklich die Einzigen im Universum oder gibt es mehr? Wie viele Planeten oder welcher Anteil von Planeten, die so wie die Erde sind, können tatsächlich Leben entwickeln? Das sind halt genau die Fragen, die wir beantworten wollen im Moment. Und in den nächsten 10 bis 20 Jahren haben wir dann auch hoffentlich die Technologie, also die Teleskope und auch die Laborexperimente, mit denen wir dann diese Frage beantworten können.
Das heißt, Sie brauchen gute Teleskope?
Genau, also insbesondere Teleskope im Weltall, also weil viele von diesen Wellenlängen, viel von diesem Licht, was wir sammeln müssen, um diese, wie wir die nennen, Biosignaturen, also Fingerabdrücke von Leben in diesen anderen Planeten zu finden, dringt gar nicht in die Atmosphäre ein. Da muss man halt tatsächlich oberhalb der Atmosphäre mit dem Teleskop dieses Licht schon auffangen, bevor es in unsere Erdatmosphäre absorbiert wird. Man kann sich auch vorstellen, wenn wir durch eine Atmosphäre gucken, die all diese Spuren von unserem Leben in der Atmosphäre hat, wird es schwer, dann dadurch noch zu sehen, ob andere Planeten Leben haben. Deswegen sind die meisten von diesen zukünftigen Teleskopen, die nach Leben suchen, tatsächlich Weltraumteleskope.
Ah, okay, in Raumstationen, in der ISS oder so.
Genau, oder einfach frei fliegen, so wie das Hubble Space Teleskop kennen ja viele, oder das Kepler Teleskop, solche Teleskope, die wir halt in irgendwelche Orbits schicken, um von da aus zu beobachten.
Okay, und was sieht man da jetzt? Also so richtig verstanden habe ich es noch nicht. Es geht irgendwie um Licht, das anders aussieht als das Licht, das wir kennen.
Genau, also wir teilen das Licht in seine Bestandteile auf. Das nennt man Spektroskopie, kennt man so vielleicht so ein bisschen vom Regenbogen, wenn man das weiße Sonnenlicht in die verschiedenen Farben aufteilt. Das machen wir dann auch mit dem Licht, was von diesem Planeten kommt, was entweder von den Planeten reflektiert wird oder durch deren Atmosphäre absorbiert wird. Und dann kann man tatsächlich an so spektralen Fingerabdrücken, also so Absorptionslinien nennen wir die, von gewissen Chemikalien, von gewissen Molekülen sehen, wie sich diese Atmosphäre von den Planeten zusammensetzt. Und wenn wir dann bestimmte Kombinationen von Molekülen darin finden, also ein gutes Beispiel sind Sauerstoff und Methan, wenn die beide gleichzeitig vorkommen, sagen uns dann die Biologen, das ist ein ziemlich deutliches Zeichen, dass da irgendwas los ist, was nicht so ganz nur von normaler Chemie zu erklären ist. Das wäre dann für uns so eine von diesen Biosignaturen, wenn wir sagen, okay, diese Kombination von Chemikalien, da muss irgendwie Leben im Spiel sein. Und danach suchen wir dann.
Und das haben Sie auch schon gefunden, ja?
Nee, also das würden wir, glaube ich, alle wissen. Also ich glaube, da würde keiner von meinen Kollegen das für sich behalten, wenn wir das schon gefunden haben. Also wir haben schon auf Planeten Moleküle festgestellt. Besonders große, besonders heiße Planeten interessieren uns gerade besonders, weil die halt relativ einfach zu beobachten sind. Wir haben schon Wasser und Methan und Sauerstoff auf Jupiter-großen Planeten gefunden. Aber um wirklich diese Planeten uns anzugucken, die so klein sind wie die Erde, auf denen wir das Leben halt vermuten, da müssen wir schon noch eine Generation von Teleskopen für warten.
Es gibt ja Hypothesen dazu, dass es Spuren außerirdischen Lebens auch auf der Erde gibt, also zum Beispiel durch Einschläge von Meteoriten, dass der Tintenfisch davon zum Beispiel in seiner Entwicklung gekennzeichnet ist. Was halten Sie davon?
Also bewiesen davon ist nichts. Sind ganz interessante Theorien. Da ist auch oft so ein bisschen ein wahrer Kern drin sozusagen. Also wir glauben zum Beispiel, dass viel von dem Wasser, was wir auf der Erde finden, später geliefert wurde durch Einschläge von Kometen, von Asteroiden, war einfach in der Phase, wo die Erde entstanden ist, in dem Teil vom Sonnensystem einfach gar kein Wasser war. Also das Wasser muss irgendwie später gekommen sein. Dann gibt es Forschung, die sich so Kometen anguckt. Viele kennen vielleicht diese Rosetta-Mission, wo wir einen Satelliten zu einem Kometen geschickt haben. Dann findet man tatsächlich auf diesem Planeten Aminosäuren, so erste Bausteine vom Leben, wo man dann auch wieder argumentieren kann, ja, vielleicht haben dann diese Kometen diese ersten Lebensbausteine geliefert. Jetzt vielleicht nicht in dem Sinne, dass dann irgendwelche tatsächliche Lebewesen auf einem Kometen, auf einem Asteroiden auf die Erde einschlagen, aber sozusagen diese Bausteine, die Lebensgrundlagen, da kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass die quasi kosmisch geliefert wurden.
Herr Angerhausen, Sie haben jetzt zwei Sachen genannt, die sozusagen für das extraterrestrische Leben sprechen. Also zum einen haben Sie erwähnt, diese heißen Planeten mit bestimmten Gasmischungen, die interessant sind, und auf der anderen Seite eben das Thema Wasser. Also was sind denn eigentlich so die Bedingungen dafür, dass man Leben jenseits des Planeten Erde finden könnte?
Also mit diesen Beobachtungen, die wir mit dem Kepler-Teleskop und auch dem Hubble-Teleskop zum Beispiel gemacht haben, sind wir jetzt zumindest schon mal an einem Punkt, wo wir wissen, es gibt relativ viele Planeten, also zumindest mehr Planeten, als man vor 10, 15 Jahren vielleicht noch gedacht hat, dass man auf manchen halt auch schon so die Bausteine findet. Und dann geht es natürlich um die nächste Frage, welche Bedingungen braucht man denn, um Leben dort zu finden? Und dann gibt es halt so zwei grobe Ansätze, also einerseits so dieser Ansatz Leben, wie wir es kennen, also so Leben wie von der Erde, welche Bedingungen bräuchte das? Und das ist dann einfach an die Temperatur gebunden. Also flüssiges Wasser ist immer so der zentrale Punkt, follow the water. Unser Leben ist halt wirklich auf Wasser basiert. Das heißt, die Temperatur muss irgendwo in dem Bereich sein, wo Wasser flüssig ist. Also sagen wir mal zwischen 0 und 100 Grad, vielleicht besser so zwischen 20 und 40 Grad Celsius. Also die Temperatur spielt eine Rolle. Die ist durch zu dem Abstand vom Planeten zum Stern. Wenn ich näher dran bin, wird es zu heiß. Wenn ich zu weit weg bin, friert mir der Planet ein. Also das ist einer von den Punkten. Die andere Seite ist die Größe von den Planeten. Irgendwann wird ein Planet halt zu groß und wird dann so ein Gasplanet wie Jupiter und Saturn. Und da denken wir auch, dass zumindest so Leben wie unseres darauf nicht möglich ist. Auf der anderen Seite, wenn die zu klein werden, sind die Planeten nicht mehr groß genug, um eine Atmosphäre zu halten, die wir auch denken, die nötig sind. Das ist halt so der eine Ansatz, wo man tatsächlich nach den Bedingungen für Leben, wie wir es kennen. Und dann gibt es so den etwas agnostischen Ansatz, wo man dann tatsächlich einfach nur nach Anomalien sucht. So Sachen, die einfach aus dem Gleichgewicht sind, wo irgendwelche Outlier sind, wo irgendwelche Außenseiter sind, die einfach nicht physikalisch zu erklären sind.
Was Sie machen, Herr Angerhausen, das hört sich für mich so an, als ob Sie, sage ich mal, mehr als in anderen Wissenschaften so ins Schwarze forschen. Also man weiß ja auch nicht so richtig, wonach man sucht. Warum machen Sie das?
Also erstmal ist natürlich eine der größten Fragen der Menschheit, finde ich. Da lohnt es sich schon, gerade jetzt, weil wir so eine Zeit haben, meinte ich ja vorhin, so diese Teleskope, die unsere Generation tatsächlich zum ersten Mal baut. Also es ist eine uralte Frage und unsere Generation ist tatsächlich die erste, die eine Chance hat, mit der Technologie, die wir haben, diese Frage zu beantworten. Dann, was viele auch vielleicht nicht direkt verstehen, ist, dass diese Forschung ja auch nicht total unabhängig ist von, sagen wir mal, jeden Tag Forschung, die wir hier machen. Also wenn wir uns zum Beispiel über die Atmosphäre von Exoplaneten Gedanken machen, lernen wir auch ganz viel über die Erdatmosphäre, was man dann direkt auch in Klimaforschung anwenden kann. Wenn wir Ingenieure ausbilden, die unsere Teleskope bauen, dann bauen die auch Teleskope für die Kollegen, die nach unten gucken und sich die Erdatmosphäre anschauen. Also ich glaube, da ist ganz viel auch Anwendung im täglichen Leben von dieser Blue-Sky-Forschung, die wir machen.
Dr. Daniel Angerhausen, Astrophysiker und Science-Fiction-Fan über die Existenz von Aliens und extraterrestrischem Leben. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke schön.
Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, dass seit einiger Zeit das Logo der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA nicht mehr nur auf den Overalls der NASA-Mitarbeiter prangt, sondern sich auch modebewusste Menschen damit zeigen. Sie tragen es auf Pullis, T-Shirts oder teuren Markenbomberjacken. Womit hat das zu tun, hat sich Gesine Kühne gefragt. Einfach, weil es ein schönes Logo ist, oder würden wir alle am liebsten Astronauten sein?
Jetzt überrasche ich dich aber mit der Frage, warum hattest du eigentlich diese Bomberjacke mit NASA-Logo gekauft?
Eine typische Fliegerjacke mit Aufnäher, weiße Buchstaben mit rotem Swoosh und Umlaufbahn auf tiefdunklem Blau. Wie ein Nachthimmel. Gute Qualität, gute Marke. Diese Jacke meiner Freundin Vera hat was.
Ich fand das Innenfutter total schön, da sind Sterne drin.
Genau, das war so sternenhimmelmäßig.
Ne? Man kann die auch wenden, das Blau ist total schön. Und ich finde, vermitteln diese Aufnäher auch so eine gewisse Coolness.
Also so diese, so ein bisschen sowas Bossmäßiges.
Ja, aber also gerade dieses Nase-Ding, ist das naja. So? Ich frage mich halt wirklich ganz ehrlich, ob das so ein, wir können alles haben tatsächlich auf dieser Welt, außer bis jetzt, wir haben genug Geld irgendwann übrig, diese Mondreise. Ist das so wirklich das Greifen nach den Sternen?
Ich glaube für mich weniger, sondern eher so diese Assoziation mit David Bowie und Space Oddity. Oh.
Ground Control to Major Tom. Ground Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
David Bowie besingt in dem Song von 1972 den fiktiven Charakter Major Tom, der die Kommunikation zur Erde beendet, um sich allein durch den weiten Weltraum treiben zu lassen. Eine introvertiert-träumerische Assoziation auf der einen Seite. Meine Freundin Vera sprach aber noch von cool und bossmäßig. Auch diese Assoziation mit dem NASA-Schriftzug hat durchaus ihre Berechtigung, meint Modejournalist und Soziologe Sebastian Schwarz.
Wenn man sich dann zum Beispiel vor Augen hält, dass ja die Herrenmode in vielen Teilen aus der Uniform heraus entstanden ist oder von der Kleidung von Soldaten. Und wenn man sich jetzt das NASA-Motiv anschaut, findet man das auch oft oder in erster Linie natürlich auf so etwas wie Overalls oder Bomberjacken, Fliegerjacken, also auch wieder als eine Art Abzeichen auf Arbeitskleidung eigentlich von Soldaten oder Piloten oder Astronauten.
Eine Fliegerjacke mit NASA-Aufnäher hat tatsächlich etwas von einer Uniform. Und als cool gilt das Spiel mit eben diesem Look ja schon seit ein paar Jahrzehnten. Allerdings ziert das Logo der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde mittlerweile auch Kinder-T-Shirts und Erwachsenen-Sweatshirts. Und dort wirkt es weder cool noch verträumt, sondern eher kitschig und gelabelt.
Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side.
Der Weltraum hat etwas von seiner Exklusivität verloren, seitdem unterschiedlichste Privatunternehmen Reiseziele im All anvisieren. Und so ist es kein Wunder, dass mittlerweile auch jede größere Modekette inzwischen irgendwas mit NASA hat. Ganz praktisch, dass das Logo in seinem altmodischen Layout gleichzeitig die Vorliebe zum Retro-Look bedient. So hat es die NASA tatsächlich geschafft, sich als Marke zu etablieren, sagt Sebastian Schwarz.
Ihr eigenes Logo mit einer speziellen Gestaltung, mit einer speziellen Typografie etc. so bekannt zu machen, dass es eigentlich über den eigenen Zweck hinaus als Marke bekannt ist. Das kann man auch zum Beispiel sehen bei Disney oder bei Star Wars, wo sich auf einmal in breiter Masse die Motive auf T-Shirts oder Pullovern oder sonst irgendwas wiederfinden. An dieser Stelle würde ich das eben nicht als Ausdruck einer bestimmten Zugehörigkeit oder Identität oder sonst irgendetwas beschreiben, sondern vielmehr einfach als Merchandising.
Die NASA als Lieblingsband quasi, nur ohne Musik. Übrigens kann jeder dieses NASA-Logo benutzen, denn es gilt als gemeinfrei, unterliegt also keinem Urheberrechtsschutz mehr. Mit Mode oder Gastil hat das Ganze am Ende aber wenig zu tun. Und dass die Träger den Wunsch hegen, nach den Sternen zu greifen, ist wohl dann auch eher aus der Luft als aus dem Weltraum gegriffen.
So, Gesine Kühne über das in letzter Zeit sehr beliebt gewordene NASA-Logo auf modischer Kleidung.
Er gibt dir von früh bis spät,
dass sie mal glücklich werden,
die nötige Stabilität.
Er jault mit ihnen
und auch Struktur zurück.
Er lacht mit ihnen
um deinem Hundeleben.
Sie haben ja überhaupt gar keine Ahnung.
Endlich Sinn zu geben.
Das ist natürlich ein Problem.
Hundelebensberatung von Tom Heidhoff.
Ein lebensuntüchtiger Langzeitarbeitsloser bekommt einen Hund, der ihm zu einem strukturierteren Alltag verhelfen soll. Das ist Teil eines Programms der Arbeitsagentur. Und hier in der Serie Hunde Lebensberatung werden wir Woche für Woche Zeuge eines Treffens zwischen einem Fallmanager und einem Harzer. Diesmal muss der für seinen Termin im Tierheim seinen Frühschoppen sausen lassen, was ihm ziemlich schwer fällt.
Heute ist ja Dienstag, nicht?
Mhm.
Nicht?
Ja. Nee, das weiß ich.
Ja, gut, da können Sie heute noch hinfahren. Nicht? Holen Sie sich den Hund, den Dackel, den Sie haben wollten. Sie nehmen diesen Zettel hier mit, den habe ich Ihnen ausgefüllt. Und dann gehen Sie an die Pforte und dann wissen die schon, und Sie sagen, Sie kommen direkt von der Arbeitsagentur und wollen einen Agenturhund holen. Und dann sagen Sie Dackel, Paul und Paula, dann wissen die schon, ich rufe die nämlich gleich an. Verstehen Sie?
Verstehe ich, ja.
Die erfahren dann nämlich, dass Sie der erste Kunde sind. Ja, da ist alles vorbereitet. Sie können den direkt mitnehmen. Und dann werden sie auch noch geimpft.
Die Basis für dein Glück, um deinem Hundeleben endlich Sinn zu geben. Sag deinem Dackel Dank, sag deinem Dackel Dank, sag deinem Dackel Dank.
Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, dem Sie schon an der Nasenspitze ansehen, dass das ein aggressives Charakterbild ist, was würden Sie solchem Menschen empfehlen? Eher einen sanften Hund oder vielleicht gerade einen leicht aggressiven?
Kann man vielleicht nicht pauschal sagen, aber so die erste Antwort, ohne lang zu überlegen, würde ich sagen, einen sanfteren, ruhigeren Hund zum Ausgleich, wie zum Beispiel einen Collie, der zwar ein Schäferhund auch irgendwo ist und auch aktiv, aber trotzdem eine ganz sanfte, ruhige Art an sich hat.
Ja, das muss ja, nicht? Das muss ja alles geimpft sein, das muss ja alles vom Gesundheitsamt, das muss ja alles genehmigt sein. Wir können ja nicht einfach wilde Hunde durch die Gegend verschenken, verstehen Sie?
Nee, das verstehe ich.
Ja, so.
Vielleicht müsste man einen aggressiven Menschen auch mit einem etwas agileren Hund konfrontieren, einer Hunderasse, die bekannt ist dafür, dass sie sich durch alle Situationen durchbeißt, wie zum Beispiel ein Terrier, der immer ausdauernd ist. Auch die Arbeitslosen müssen ja ausdauernd sein bei ihrer Arbeitssuche. Da könnte so ein ausdauernder Hund schon mal ein Vorbild sein.
Und der jault mit Ihnen, der lacht mit Ihnen, dass Sie sich sozusagen an das Leben wieder gewöhnen. Mhm. Verstehen Sie?
Ja, ich verstehe.
Dass Sie einfach mehr wieder in das Leben hineinkommen. Dass Sie auch Kontakte haben, auch zu Tieren. Verstehen Sie?
Ja, das verstehe ich.
Dass Sie einfach mehr Umgang mehr haben. Mhm. Ja? Nicht, dass Sie nicht immer nur alleine mit sich und Ihren Problemen sind. Ja?
Nee,
verstehen
das,
Sie? Das. Also gut, ich gebe Ihnen das jetzt hier so mit. Das stecken Sie sich ein.
Gut.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Tun Sie es bitte so weg, dass es nicht runterfällt.
Nein, das ja. Ich falte es nochmal.
Ja, mein Gott.
Er gibt dir von früh bis spät.
Umbleiben.
Er gibt dir von früh bis spät.
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 Er gibt dir von...
Immer gleich.
Er gibt dir von früh bis spät.
Da geht es eher um zeitliche Struktur oder eher um inhaltliche Aufbauarbeit.
Die nötige Stabilität.
Die nötige Stabilität.
Ja, sowohl als auch. Also, erstmal ist der natürliche Tagesrhythmus wird von den Tieren eingehalten und dann sind die Tiere auch inhaltlich, also sie sind auf die Menschen bezogen und
die Basis für dein Glück.
Die Basis für dein Glück.
Sie sind treue Tiere. Die Hunde schauen nach den Menschen.
Dann wünsche ich Ihnen also alles Gute, nicht wahr?
Also da ist eine Wechselwirkung und das gibt den Menschen wieder Vertrauen. Sie merken, dass sie eine Wirkung haben auf die Tiere.
Dass sie also mit diesem Hund dann auch so Fortschritte machen, nicht wahr? So, auf okay. Wiedersehen.
Ich habe da noch ein Problem.
Ja, noch was denn noch?
Da fehlt mir gerade noch
viel Zeit mehr für Sie. Der nächste Kunde wartet schon.
Aber ich habe da noch ein ganz dringendes
Problem. Ja, bitte, noch. Was wollen Sie denn noch?
Das Ding ist so, dass ich einen Freund habe. Den kenne ich schon ziemlich lange. Und der hat
Sie sind
auch
homosexuell?
Einen Hund. Nein.
Das war Teil 4 der Hundelebensberatung von Tom Heidhoff. Und das war's für heute von der Echtzeit mit Marietta Schwarz. Tschüss und alles Gute.